Herzlich willkommen zur Konzertanführung Digital, ein Podcast-Angebot der Dresdner Philharmonie. Mein Name ist Albert Breyer, ich bin Komponist und möchte Sie in die Konzerte zur Saisoneröffnung am 30. und 31. August einführen. Auf dem Programm steht die Symphonie Nummer 101 in D-Dur mit dem Beinamen Die Uhr von Joseph Haydn und die Symphonie Nummer 5 in Cis-Moll von Gustav Mahler. Die Dresdner Philharmonie spielt unter der Leitung von Sir Donald Wanickels. Die Musik hat es natürlich immer mit der Zeit zu tun, aber auf ganz verschiedene Weise. Normalerweise läuft die Zeit ja ganz gleichmäßig ab, aber damit ist die Musik nicht zufrieden. Sie möchte Zeit immer gestalten, aufstauen, dann wieder fließen lassen, dann wieder ganz stark dramatisieren. Man soll bei der Musik eben nie ganz genau wissen, was es mit der Zeit auf sich hat. Die Musik möchte sozusagen zur Herrin über die Zeit werden. Das ist aber natürlich nicht so einfach, weil die Zeit ja unerbittlich ist. Sie lässt sich nicht zurückdrehen, sie geht ihren stetigen Gang. Und das Symbol dafür ist schon immer der Uhrenschlag gewesen oder das Ticken der Uhr, eben diese gleichmäßige physikalische Zeit, gegen die kein Kraut gewachsen ist, die sich auch mit Alter vermindert und mit Tod. Auf den alten holländischen Stillleben, da sieht man sehr oft eine Uhr zusammen dargestellt mit einem Totenschädel oder mit faulenden Früchten als Symbole der Vergänglichkeit. In Joseph Haydns Sinfonie Nummer 101, da gibt es im zweiten Satz eine charakteristische Begleitfigur, die Leute sofort an das Ticken einer Uhr erinnert hat, schon damals. Und von daher hat die Sinfonie auch den Beinamen Die Uhr bekommen. Das ist nun aber ein sehr gemütliches Ticken. Man denkt vielleicht so an eine Kaminuhr, die so gemächlich vor sich hin tickt. Es klingt nicht so sehr jetzt wie ein Memento Mori, aber Haydn hat auch dafür gesorgt, dass es eben doch nicht nur die reine physikalische, gleichmäßig verfließende Zeit ist, die man hört, sondern es ist sozusagen gefärbte Zeit. Diese Uhr ist natürlich keine echte Uhr, sondern sie besteht aus einer Figur von Fagotten und Pizzicato-Streichern, was schon einmal eine ganz charakteristische Farbe ergibt. Und Haydn macht sich dann das Vergnügen, immer wenn diese Figur wiederkehrt im Lauf des Satzes, die jedes Mal ein bisschen anders zu instrumentieren. Man hat sozusagen gefärbte Zeit, also Zeit, die jetzt nicht grau ist und gleichmäßig, sondern die eben strukturiert ist durch Farbe auf eine ganz originelle Weise. Und es gibt natürlich auch nicht nur dieses Uhrenticken in dem Satz, sondern wunderschöne Melodien, die dagegen gesetzt werden, was den Effekt hat, dass man das Ticken dann, obwohl es weitergeht, manchmal vergisst, weil man aufhört, darauf zu achten und nur noch die schönen Melodien hört, die sich dann auch immer mehr durchsetzen. Dann hören die allerdings auch mal wieder auf und das Ticken setzt wieder ein und die Melodien kommen dann aber auch wieder, auch jedes Mal etwas anders. Insgesamt ein sehr origineller Satz, auch vielfältiger Satz, wo immer viele Überraschungen dann für den Hörer bereitstehen. Haydn hat beim Komponieren der Sinfonie auch auf andere Weise noch an eine Uhr gedacht, nämlich der dritte Satz, das Menuett, war ursprünglich geschrieben für eine sogenannte Flötenuhr. Das war damals sehr beliebt, so eine Art Spieldose, die man dann anschalten konnte und die kürzere Melodien spielte durch eine kleine eingebaute Orgel. Und für diese Flötenuhr haben damals zahlreiche Komponisten Stücke geschrieben, Haydn, Carl Philipp Emanuel Bach, auch Mozart. Und ein solches Stück war eben ursprünglich das Menuett aus der Uhrensymphonie, das Haydn dann wohl so gut gefallen hat, dass er es dann für große Besetzung bearbeitet hat. Es ist auch eins der ausgedehntesten Menuette, die Haydn überhaupt in einer Symphonie geschrieben hat. Die Sache scheint ihm also sehr viel Freude gemacht zu haben. Die Symphonie ist überhaupt in sehr großem Maßstab angelegt. Sie gehört zu den berühmten 12 sogenannten Londoner Symphonien. Sie wurde auch zur Hälfte in Wien und zur Hälfte in London geschrieben. Und man merkt an, dass Haydn in London doch mit einem richtig großen Publikum auch rechnete und entsprechend mit einer großen Anzahl von Musikern. Er hatte einmal das Glück, eine seiner Symphonien von 300 Musikern gespielt zu hören. Das hat ihm sehr, sehr gut gefallen und hat wohl auch mit den Ausschlag gegeben, dass diese Uhrensymphonie so groß gedacht war von Anfang an. Normalerweise bringt man Haydn ja auch manchmal eher mit bescheidener Besetzung in Verbindung, so eher mit Kammerorchester. Aber historisch ist das zumindest nicht ganz korrekt. Also Haydn rechnete schon doch auch, wenn er solche haben konnte, mit sehr großen Musikerzahlen, mit einer sehr großen Besetzung. Die Symphonie beginnt zunächst mal ganz düster in Moll und eher zögernd. Dann gibt es aber einen sehr lebendigen Presto-Satz im Sechstachteltakt, wo schon den ersten Kritikern das Hauptthema ganz besonders gut gefallen hat. Man nannte damals Joseph Haydn den Unvergleichlichen und das war auch sicher berechtigt. Also in der Zeit gab es außer Mozart eigentlich niemanden, der ihm kompositorisch das Wasser reichen konnte. Die Engländer waren vor allen Dingen des Lobes voll. Haydn hat wirklich seine größten Erfolge in London gefeiert. Die waren noch viel größer als der Erfolg, den er in Wien hatte. Und auch für Haydn gilt eben ein bisschen, dass der Prophet in seiner Heimatstadt nicht so viel gilt und erst in fremde Lande gehen muss, um gehörig anerkannt zu werden. Nach diesem sehr lebendigen ersten Satz folgt eben der Satz mit dem Uhrenticken, dann das Menuett, was im Trio noch einen ganz besonderen Scherz parat hat. Da spielen nämlich die Streicher ganz gleichmäßig immer denselben Akkord, einen D-Dur-Akkord. Darüber gibt es ein Flötensolo. Und dieses Flötensolo, das kümmert sich eigentlich nicht so recht, was da sonst noch vor sich geht. Das landet auf einem ganz falschen Ton. Der wird auch zunächst mal nicht korrigiert, bis die Flöte offenbar merkt, dass sie da falsch gelandet ist und sich an diesen Streicherakkord dann doch anpasst. Ein sehr lustiger Witz, der aber damals nicht von allen verstanden wurde. Es gibt noch frühe Notenausgaben von dieser Symphonie, wo das quasi korrigiert ist, also wo dann die Streicher angepasst werden, aber das verdirbt natürlich den ganzen Witz. Haydn war natürlich auch selber klar, dass das eigentlich eine sehr falsch klingende Angelegenheit war. Die Passage wird nämlich noch wiederholt und da korrigiert Haydn das dann selber. Aber der Witz ist natürlich nur dann vorhanden, wenn es erst falsch erklingt und dann richtig. Der letzte Satz besteht eigentlich nur aus einem einzigen Thema, aber das kleidet sich sozusagen ständig um, erscheint immer in neuen Verwandlungen. Das erinnert so etwas an damalige Komödien, wo dieselben Figuren immer wieder in anderer Gewandung auftreten und man sie zuerst auf der Bühne dann gar nicht erkennt, bis man merkt, aha, das ist ja eigentlich der hat sich nur anders angezogen und spielt jetzt eine andere Rolle. So ähnlich ist das mit dem Haydn-Thema im Schlusssatz der Symphonie 101 eben auch. Die Symphonie Nummer 5 von Gustav Mahler hat es auch mit der Zeit zu tun, aber auf eine sehr komplexe, sehr dramatische Weise. Da kommt das zum Ausdruck, was ich eben schon erwähnte, dass die Musik sehr oft ein Kampf gegen die Zeit ist. Man will nicht, dass sie einfach vergeht. Man möchte irgendeine Art von Struktur reinbringen in die Zeit und da geht es dann eben oft auch sehr dramatisch zu. Mahler lebte damals auch in einer sehr bewegten Epoche. In seinem Leben hat sich viel verändert und man war auch schon so am Vorabend des Ersten Weltkriegs, was ihn auch nicht so ganz unberührt gelassen hat. Es war so eine Art Gewitterstimmung in der Luft, was man der 5. Symphonie ganz deutlich anmerken kann. Er hat sie ziemlich programmatisch angelegt als eine Art Abschied von seiner eigenen Vergangenheit. Die ersten 4 Symphonien von Mahler gehören eigentlich mehr oder weniger zusammen. Das sind die sogenannten Wunderhorn-Symphonien. Bei denen hat er sich inspirieren lassen von der Gedichtsammlung des Knaben Wunderhorn, herausgegeben von Clemens Brentano und Achim von Arnim. Das gab sich so als gesammelte Volkspoesie, so ähnlich wie etwa Grimms Märchen. Es stimmte zwar nicht so ganz, weil Arnim und Brentano da auch eigene Gedichte reingeschmuggelt haben, beziehungsweise ihre gesammelten Vorlagen teilweise sehr stark verändert. sodass die ganze Gedichtsammlung dann zum Inbegriff auch von romantischer Dichtkunst wurde. Mahler war davon sehr begeistert und hatte in den ersten 4 Symphonien immer darauf Bezug genommen. Das hörte in der 5. Symphonie auf. Die 5. verzichtet auf Gesangsstimmen, eine reine Instrumentalmusik, wenn man so will, wirklich absolute Musik. Um das zu bekräftigen, hat Mahler in den Ferien, er komponierte ja immer in den Sommerferien, die gesammelten Werke von Bach mitgenommen und von Immanuel Kant. Er wollte wohl wirklich jetzt sich ganz wesentlich selbst neu erfinden und da waren natürlich Bach und Kant gerade gut genug. Er hat es dann auch wirklich geschafft. Diese 5. Symphonie klingt sehr anders als die vorhergegangenen Symphonien. Sehr viel härter, sehr viel kantiger. Es gibt sehr viel mehr Kontrapunkt, aber natürlich trotzdem, wie immer bei Mahler, auch eine sehr große, eine ganz gewaltige Emotionskurve. Der erste Satz ist Trauermarsch überschrieben und das ist es dann auch. Zunächst kommt ein Trompetensignal und dann kommt eine ganze Weile Trauermarschmusik. Es gibt auch eine Art Trio, das etwas tröstlicher klingt, aber insgesamt ist der Satz wirklich von tiefer Tragik und Dramatik. Das setzt sich fort in dem 2. Satz, der sehr viel schneller ist. Der Marsch war noch relativ ruhig gewesen, aber jetzt kommt ein ganz rasches Tempo. Die Dramatik wird eher noch gesteigert und auch die orchestrale Virtuosität ist sehr, sehr groß. Ein sehr schwierig zu spielendes Stück, was aber auch bei aller Dramatik sehr effektvoll ist. Dann schreibt Mahler eine längere Pause vor. Er hat seine späteren Symphonien nicht nur in Sätze unterteilt, sondern auch in sogenannte Abteilungen, wo dann mehrere Sätze manchmal zusammengefasst werden. Die 5. Symphonie hat 5 Sätze, aber 3 Abteilungen. Der 1. und 2. Satz gehören zusammen und der 4. und 5. Dazwischen das Scherzo, der 3. Satz, steht für sich alleine. Dieses Scherzo, das hat dann plötzlich eine ganz andere Welt. Es klingt plötzlich sehr schwungvoll, sehr optimistisch. Die ganze Tragik, die ganze Verzweiflung, die ganze Dramatik sind zunächst mal verschwunden. Es ist fast so eine Art Apotheose des Walzers. Die große Zeit von Johann Strauss, die lag ja noch nicht lange zurück. Und natürlich in Wien, wenn man da Komponist ist, dann kann man den Walzer kaum umgehen. Es ist aber ein sehr gesteigerter Walzer, ein sehr komplexer Walzer mit ganz vielen Themen und auch mit ganz vielen kontrapunktischen Einfällen, dass die Themen also nicht nur nacheinander kommen, sondern übereinander geschichtet werden. Das heißt, Mahler musste sie von vornherein so anlegen, dass sie auch zusammenpassen, wenn sie gleichzeitig gespielt werden, aber trotzdem auch einzeln gespielt einen großen Effekt hervorrufen. Das ist ihm da ganz fantastisch gelungen. Es ist wirklich ein außerordentlich kunstvolles Stück und die Hochstimmung ist fast durchgehend und es ist eben nicht nur eine emotionale Hochstimmung, sondern auch eine kompositorische. Dann braucht man wieder etwas Ruhe, es gibt wieder eine Pause, dann kommt das berühmte Adagietto, was bekannt geworden ist durch die Verwendung als Filmmusik in Der Tod in Venedig von Luchino Visconti. Das ist ein Stück, was nur für Streichorchester und Harfe gesetzt ist. Die Blasinstrumente und das Schlagzeug, die dürfen mal Pause machen. Ein Adagietto, das heißt kein vollständiges Adagio in der Art von Anton Bruckner, was so vielleicht eine halbe Stunde dauern würde. Nein, ein eher kurzes Stück, auch ein eher ruhiges Stück, wo jetzt nicht so furchtbar viel geschieht, aber man hat sich diese Ruhepause eben auch redlich verdient, dadurch, dass die vorangegangenen 3 Sätze eben so anstrengend waren. Der 5. und letzte Satz, ein Rondo Finale, nimmt wieder Bezug auf den 3. Satz, diesen sehr optimistischen und schwungvollen. Es ist kein Walzer mehr, jetzt herrscht der 4/4-Takt, aber ansonsten gibt es da wirklich große Ähnlichkeiten. Es ist auch eine Musik, die sozusagen nach vorne schaut, in die Zukunft schaut. Die ganzen Konflikte der Vergangenheit sind vergessen. Jetzt hat man also beschlossen, dass die Zukunft eine strahlende Zukunft sein wird. Es gibt zwar noch ab und zu kleine Komplikationen, aber schlussendlich setzt sich dann der optimistische Geist dann doch durch. Die Symphonie schließt in D-Dur, eine ganz strahlende Tonart. Angefangen hatte sie in Cis-Moll. Das war damals auch eine Eigentümlichkeit, die zuerst bei Mahler auftaucht. Normalerweise enden Sinfonien in derselben Tonart, in der sie begonnen haben. Das ist in Mahlers Fünfter nicht der Fall. Cis-Moll wird nur verwendet als Tonart des ersten Satzes, kommt dann nicht mehr vor. D-Dur kommt dagegen sogar zweimal vor, im Scherzo und im Finale. Von daher handelt es sich eigentlich um eine D-Dur-Symphonie, passt dann auch besonders gut zur Tonart der Uhrensymphonie von Haydn, die eben auch in D-Dur steht. Zum Abschluss noch einmal der Hinweis auf die Konzerte. Sie finden statt am Freitag, den 30. August, und am Samstag, den 31. August, um 19:30 Uhr im Kulturpalast Dresden. Ich wünsche Ihnen viel Freude.